Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Heute bin ich mit Johan Simons verbunden, dem Theaterregisseur aus den Niederlanden. Seit 20 Jahren prägt er auch in Deutschland das Theaterleben als Leiter der Ruhrtriennale, der Münchner Kammerspiele und derzeit als Intendant des Bochumer Schauspielhauses. Guten Morgen, Herr Simons.
Guten Morgen.
Was lernt man als Kind, das am Deich aufwächst?
Oh, vieles. Man entwickelt ein Verhältnis zum Wasser und das ist zwischen Hass und Liebe, weil man immer natürlich Angst hat, dass das Land überströmt wird, weil, so wie jedermann weiß, lebt man in den Niederlanden unter Seelevel.
Unter dem Meeresspiegel.
Ja, unter dem Meeresspiegel. Wo ich jetzt wohne, lebt man, glaube ich, 2,5 Meter unter Meeresspiegel. Mhm. Ja, Meer und See, das ist immer schwierig, weißt du. Mhm. Wissen Sie, und dann bin ich natürlich christlich erzogen, das passt auch zu diesem Wasser. Und dass alles von Gott bestimmt ist. Ich habe in 1953 den Flut miterlebt in den Niederlanden, wo Tausende von Leuten vertrunken sind.
Am Schauspielhaus Bochum wurde schon im Juni wieder gespielt, doch Corona verändert die Arbeit am Theater vermutlich noch sehr viel länger. Johan Simons, haben Sie sich inzwischen daran gewöhnt, unter Corona-Bedingungen zu arbeiten?
Nein, daran wird man sich nie gewöhnen. Aber ich gehe damit um und ich versuche, das Beste daraus zu machen. Aber es ist natürlich total fremd, dass man auf die Bühne stehen muss mit 1,5 Meter Abstand. Dass wenn man schreit, dass man dann auf 6 Meter Abstand oder 4 Meter Abstand gehen muss. Und das muss man natürlich dann nicht unbedingt das Publikum ständig mitteilen, dass das so ist. Man muss versuchen, mit diesen Abständen umzugehen. Und dann kann es auch ein bestimmtes Moment geben, dass es auch inspirierend ist. Aber dafür muss man auch vieles lassen.
Ja, ja, ich meine, Theater ist eine Körperkunst. Ohne Berührung, da fehlt ja was ganz Elementares.
Ja. Ja.
Ich habe gedacht, lässt sich jetzt nur noch die Sehnsucht nach Nähe herstellen, aber nicht mehr die gelebte Nähe?
Die gelebte Nähe kann man noch herstellen, oder? Das ist nicht nur Heimweh oder Sentiment oder das Verlangen, einander anzufassen. Das ist natürlich auch schon richtig etwas, genau. Es ist zum Teil natürlich auch ein Heimwehgefühl, ein Heimweh nach dem Körper der anderen.
Ja, und wie wird eine Aufführung zur Aufführung ohne Publikum oder eben mit ganz wenig Publikum? Fühlt sich das nicht an wie die ewige Generalprobe?
ein bisschen schon. Aber ich meine, Theater ist natürlich ein individuelles Medium. Das ist kein Massenmedium, so wie ich finde. Und Leute erfahren das, weil ich hatte gerade am Premiere von Lear, die haben das dann eher erfahren als etwas, was von denen auch erzählt wird, weil man hat niemanden neben sich, woran man spürt, der findet es langweilig oder der findet das gut. Man muss es natürlich selber entscheiden, was man von den Abend findet. Und ich denke, dadurch ist es nicht nur, weil es wenig Publikum ist, aber die Leute sind natürlich auch, weil sie selber sagen müssen, was hält ich davon, sind die auch wohl, finde ich, wohl sehr dabei.
Mhm. Vor 10 Tagen, King Lear von Shakespeare, die Premiere sprechen Sie an vor 177 Zuschauern. Normalerweise passen 800 ins Schauspielhaus.
Stimmt.
Shakespeare hat das Stück wohl während der Pest in Quarantäne geschrieben.
Ja.
Warum passt es so gut in unsere Zeit?
King Lear. Mhm. Weil es natürlich verschiedene Themas hat. Es hat nicht nur der Pest und das ist ein, wie nennt man das auf Deutsch, ein Thema, was ein wenig unterliegt. Irgendwo gibt es in den Text, dass man denkt, ja, etwas war da los. Aber es ist natürlich auch ein Generationskonflikt. Ich meine, der King Lear möchte sich auch nicht verabschieden und man kann verstehen, dass die Töchter, die beide zwei Ältesten, auch ihm sehr böse sind, weil er benimmt sich auch wie ein Patriarch. Es ist natürlich ein sehr patriarchisches Stück und jemand, der sich nicht verabschieden möchte. Wenn man Macht nicht übergeben möchte, das ist eigentlich nie gut. Und damit nimmt man jede Chance der anderen neuen Generationen. Und ich glaube, das ist großes Thema in diesem Stück.
Sie haben den Lear ja auch schon mal in München inszeniert, aber ja, anscheinend waren Sie noch nicht fertig mit ihm. Was haben
mit Lear ist man eigentlich nie fertig.
Aber was haben Sie jetzt noch mal neu verstanden?
Ich habe jetzt neu verstanden, ich habe jetzt den Alter von King Lear, ich habe jetzt mehr dieses Generationskonflikt
Anfang 70
verstanden, ja. Weil damals hatte ich auch sehr gute Schauspieler, aber ich war selber nicht so gut drauf. Da waren wohl sehr schöne Schweine in dieser Vorstellung, live. Die sind mit 4 Monaten gekommen und die sind gegangen natürlich ein Jahr später. Und da waren sie fett und dick und groß. Das war fantastisch, aber die Tiere waren gut, die Menschen nicht. Wie es jetzt eigentlich mit der Umweltkrise auch ist. Ne? Die Tiere sind okay, die Menschen sind nicht okay.
Ja. Wie hat sich denn, wenn wir nochmal auf Corona zurückkommen, Corona jetzt in diese Inszenierung von Ihnen eingeschrieben?
Wir sind angefangen, bevor die Corona-Krise, habe ich schon 5 Wochen geprobt und dann war dann auf einmal Corona-Krise, also Stopp-Probe. Und dann sind wir weitergegangen und dann haben wir es nochmal, meine Dramaturge und ich haben das nochmal bearbeitet. Und dann kam wieder auf, dass es mehr ein monologisierend Charakter haben muss, jeder für sich. Und das merkt man den Inszenierungen an.
Manche raunen ja, das Publikum würde sich Theater gerade abgewöhnen. Es gibt für viele Vorstellungen auch bei stark eingeschränktem Platzangebot trotzdem noch Karten. Auch bei Ihnen in Bochum habe ich gesehen auf der Homepage. Haben Sie diese Sorge auch, dass das Publikum wegbrechen könnte?
Bei uns sind viele Leute da.
Ja, aber es gibt noch Karten. Das wundert mich.
Gibt es noch Karten? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Alexander Kruse guckt mich auch total verwirrt an.
Ihr Pressemann.
Aber die gibt jetzt eine Antwort, glaube ich. Sag mal, Alex.
Das kann ja dann rausgeschnitten werden. Wir konnten die Platzkapazität erfreulicherweise nochmal um 30 Plätze erhöhen.
Gestern sind nochmal 30 Plätze dazugekommen.
Ah, ja.
Und wenn man dann auf unsere Homepage guckt, dann
gibt es ein neues Kontingent.
Ja, genau, gibt es ein neues Kontingent. Genau.
Während des Lockdowns haben Sie und einzelne Ensemblemitglieder ja so kleine Home-Stories auf YouTube erzählt. Mhm. War das der Versuch, irgendwie mit dem Publikum in Kontakt zu bleiben?
Ja, man vermisst das Publikum natürlich sehr. Ein Theater ohne Publikum, ja, das funktioniert nicht. Das ist lebendige Kunst, das ist auch die Kraft von Theater, dass es an dem Moment, wenn ich es angucke als Zuschauer, findet es statt. Das ist natürlich komplett etwas anderes wie bildende Kunst.
Kehren wir nochmal zurück in das Dorf, in dem der Theatermacher Johann Simons aufgewachsen ist, Jahrgang 1946, also kurz nach dem Krieg geboren, in Heerjansdam in der Nähe von Rotterdam, habe ich nachgeguckt, liegt das.
Ja,
gab es genug Brot?
Während dem Krieg?
In Ihrer Kindheit?
In meiner Kindheit, wir waren wohl arm. Zum Beispiel, wenn ich auf die Toilette ging, bei Wasser, also ich kann es nicht anders sagen, bei Pinkeln musste ich nicht Wasser durchziehen, aber bei alles andere schon. Aber das war schon eine Maßnahme von meiner Mutti, dass sie sagte, das kostet nur Geld, das Wasser. Und dann gab es natürlich das, wenn mein ältester Bruder Kleider bekam, ich war die mittlere, dass sie dann das so gemacht hat, wenn er ausgewachsen war, dass sie das dann für mich aufs Neue gemacht hat. Und so ging es auch zu meinem jüngeren Bruder.
Mhm.
Ich hasse Geburtstage und es hatte damit auch zu tun, weil wir einfach zu wenig Geld haben, um mal ein nettes, schönes Präsent für mich zu kaufen.
Oh ja.
Also das ist, ist frustrierend, ja.
Ich habe natürlich nach dem Brot gefragt, weil Ihr Vater Bäcker war.
Ja, mein Vater war Bäcker, aber auch ein, wie nennt man das, ein Zocker, ein Gambler war er auch.
Ein Spieler?
Ein Spieler.
Was hat er gespielt?
Pferde.
Pferderennen?
Wettrennen. Genau, Wettrennen. Und dann ging er morgens mit dem Auto, er hatte ein Viertel in Rotterdam, wo er das Brot herumbrachte. Und das war von seinem Vater gewesen. Und ich glaube, das hat nur 3 Monate gedauert und dann waren alle Kunden weg. Weil der ging mit seinem Auto volles Brot aus meinem Dorf nach Rotterdam. Jedenfalls, das sagte er meiner Mutti. Aber dann ging er weiter nach Den Haag, nach die Pferderennen. Und verloor natürlich viel Geld. Und dann nachmittags 3, 4 ging er nach Rotterdam Süd und klingelte dann. Das geht natürlich nicht, das funktioniert nicht, weil ein Backer, der kommt morgens um 8, 9, aber nicht nachmittags um 4. Also das war sehr schnell vorbei. Und es hat dann meine Mutter aufgefangen, weil meine Mutter war eine Bauernfrau. Und das Letzte, was Bauern möchte, ist pleite gehen. Und die hat dann alles abbezahlt, was er an Schulden aufgebaut hat.
Wie hat sie das geschafft?
Sie hat zu Hause bei uns, sie hat ein Pensionat, Pensionat heißt das, glaube ich?
Eine Pension.
Pension aufgemacht. Bin immer aufgewachsen mit Lehrern an die Grundschule, die bei uns dann zu Hause anquartiert waren. Und dann war es immer bei uns zu Hause, so als Kinder musste man sich immer benehmen. Und die aß dann auch immer mit, nachmittags um 12. Da wird dann warm gegessen um 12. Er hatte immer Fleisch und wir Kinder hatten nie Fleisch. Nur am Mittwoch. Mhm. Und dann lesen wir natürlich aus dem Bibel. Das war dann unsere Trost, dass es ein Bibel gab mit das Wort Gottes.
Ja, so stimmt es, dass Sie damals Priester werden wollten in Afrika?
Ja, in Afrika. Albert Schweitzer war mein großes Beispiel.
Albert Schweitzer?
Ja. Ja, weil er auch so schön, was war das, Orgel spielte, glaube ich. Ja. Er spielte Bach, ja.
Und warum haben Sie das nicht verfolgt?
Naja, mein Glaube an Gott ist verschwunden.
Durch was?
Weil ich mir dachte, ja, wenn die Erde so schlecht geht, dann gibt es keinen Gott. Das ist so angefangen, wenn ich so 12, 13, 14 geworden bin, habe ich gedacht, das stimmt einfach nicht. Es gibt keinen Gott. Und die große Strafe Gottes ist, muss ich sagen, dass er leider nicht existiert. Ne?
Ja, stimme ich Ihnen zu.
Ja.
Wie sind Sie mit der Kunst in Berührung gekommen?
Ja, das war auch ein riesengroßer Umweg, weil ich sah an einem Sonntag bei mir zu Hause Peter Pan auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher. Und das habe ich dann imitiert, dieses Tanzen da, das war ein Ballett. Und dann hat ein Freund von meinen ältesten Brüdern gesagt, der Junge, also ich gemeint, hat Talent für Tanz. Und die Freund von meinem Bruder kam aus der Stadt. Also das hatte dann natürlich gleich ein Ansehen, jemand, der aus der Stadt kommt. Und meine Mutter spürte, endlich, dann kann Johann weiterkommen, wie ich mal gekommen bin. Da gibt es eine Chance.
Ja, die war offen, ja,
dafür. Ja, die war offen dafür. Mhm. Die war offen dafür. Aber mein Vater sagte gleich, nein, nie. Dann sieht man die Eier in den Hosen. Nein, den Tanz, nie. Das werde ich nie tun. Aber meine Mutter war eine sehr starke Frau und die hat sich einfach durchgesetzt.
Und Sie auch. Also Sie haben ja dann tatsächlich eine Ausbildung gemacht an der Rotterdamer Tanzakademie.
Ja.
Sind nach Paris gegangen.
Ja.
Da ist das nichts geworden.
Nein, nichts. Ich war ein schrottenschlechter Tanzer. Nein, wirklich, das war...
Dann haben Sie es mit Schauspiel probiert.
Das war auch nicht gut. Nein, das war auch nicht... Aber,
hat man Ihnen das gesagt oder war das Ihr eigenes Gefühl?
Nein, es ist auch mein eigenes Gefühl.
Aber Sie wollten ans Theater und dann
haben
Sie sich für Regie entschieden.
Ja, aber das war schon während der Schauspielschule in Maastricht, dass ich dachte, Regisseur ist eigentlich mein Ding und man hat so ein Klass... mit wem man zusammen ist. Und da war ich auch immer derjenige, die eigentlich der Boss war und so eigene Projekte erfunden hat.
Hatten Sie Regisseure erlebt, die Ihnen wirklich imponiert haben? Oder waren Sie noch gar nicht so weit, dass Sie viel Theater gesehen hatten?
Das hängt davon ab, welches Alter Sie meinen.
Als ich auf die Schauspielschule
gegangen bin, habe ich schon angefangen, vieles Theater zu sehen. Dann habe ich Beimann gesehen, Zadek in Paris, bin ich viel herumgereist.
Und dafür auch schon nach Bochum, ne?
Ja.
Ja, und inzwischen hat Johann Simons die wichtigsten Theaterpreise bekommen. Den Faust, den Nestroy, auch den Prinz Bernhard Kulturfondspreis, die wichtigste künstlerische Auszeichnung der Niederlande. Am Anfang unseres Gesprächs ging es vorhin schon kurz um die große Sturmflut, die er als Kind 1953 in Holland erlebt hat. 2000 oder noch mehr Menschen sind bei dieser Jahrhundertflut gestorben. Warum, Herr Simons, wurden Holland und Belgien damals so stark getroffen?
Ja, zu hohes Wasser. Ich meine, das wird in die Zukunft ständig der Fall sein. Aber das war dann damals so. Und danach sind auch die Delta, das kennen die Leute vielleicht, in Holland. Ein fantastisch großes Projekt, womit sie mehr regeln können mit Stamm des Meeres, Stamm der Flüsse und so weiter und so weiter. Aber ich habe es erlebt, da war ich 7 und dann war schon auf dem Radio bekannt gegeben, dass es eine Sintflut geben wird, oder wie nennt man das? Ein Springflut? Ja, Springflut.
Kann man aber auch als Sintflut empfinden.
Ja, ja, das ist die Folge, die Sintflut, ja, glaube ich. Es ist auch geworden, ein Sintflut. Und ich weiß noch, dass ich mit meiner Mutter und anderen Frauen waren wir in die Bäckerei meinem Onkel. So, ich denke, 10 Frauen und 20 Kinder. Und dann haben die Frauen waren fantastisch in meiner Erinnerung. So mutig, so fantastisch mutig. Wenn wir runtergehen, gehen wir alle runter. Also die waren richtig Helden. Ich weiß noch in meiner Erinnerung, dann bin ich in die Arme meiner Mutter eingeschlafen und dann bin ich morgens wach geworden und dann werde ich wach in meinem Bett, weil die Deich war wohl durchbrochen, aber an einer völlig anderen Stelle. Und dann habe ich aus meinem Fenster geguckt, also das Fenster vorne, das hatte einen Blick auf den Fluss. Da war alles Wasser. Und dann guckte ich aus das Fenster hinten und das war, wo früher Wiesen waren, für Kilometer. Das war nur Wasser mit Pferden und Kühe, die darin trieben. Also ein unfassbares Gesicht. Und das Fremde war, dass ich komplett euphorisch würde, weil das war doch der Gottesbeweis, optima forma, Gott existierte. Also das war wirklich, obwohl es total schrecklich war, das wusste ich tief in mich selbst auch, war es doch ein Blick, den ich nie vergessen werde, und besonders das Gefühl, was ich dabei hatte.
Mhm. Die Fragilität unserer Welt, unseres Lebens, muss Ihnen also schon ganz früh bewusst geworden sein.
Ja, ja, das hat den größten Einfluss gehabt auf meine, ja, auf wer ich bin, dieses Bild, dieses Erlebnis mit 7.
Auch ja. Eine Art Politisierung, gibt es die daraus gefolgt ist?
Ja, glaube schon, ja. Auch meine Jugend mit all dieser Armut. Ich war auf der Schule, eigentlich konnte ich das Beste lernen von meiner Klasse, aber meine Eltern hatten kein Geld, um mich extra Unterricht zu geben, damit ich auf das Gymnasium kam. Das ging einfach nicht, weil die hatten das Geld nicht und das war natürlich eine völlig andere Zeit. Und es hat mich so wütend gemacht, für immer. Weil die Kinder von dem Doktor oder die Kinder von dem Bürgermeister konnten alle diese extra Unterricht haben und damit im Gymnasium gehen. Und das hat mich, wie nennt man das?
Verletzt.
Ja, verletzt, ja. Und
geprägt.
Aber ich habe es, ja, geprägt, ja. Ich habe es umgesetzt in etwas Positives.
Ja, weil Sie wirken nicht so, als würden Sie zu Pessimismus neigen.
Nein.
Was hilft Ihnen denn, Mut und Hoffnung nicht zu verlieren?
Ja, jetzt hilft es natürlich, dass ich selber Kinder habe. Jetzt hilft es auch, dass ich eine fantastische Frau habe. Also ich habe auch alle Grund, weiter zu leben. Und auch, ich habe auch eine fantastische Karriere habe ich gemacht. Also ich darf mich überhaupt nicht beklagen. Also muss ich den Leuten auch etwas geben.
Sie sind seit langem mit der Schauspielerin Elsie de Brau verheiratet. Mhm. Die gehört ja jetzt auch zum Bochumer Ensemble, hat aber auch immer wieder unabhängig von Ihnen gearbeitet. Wie ist das, wenn Sie als Paar zusammenarbeiten?
Am Anfang eine lange Strecke schwierig gewesen. Aber heutzutage, die letzten Jahre, geht das eigentlich sehr gut.
Was war schwierig?
Schwierig war, dass ich natürlich die Arbeit, das Denken über eine Rolle mit ihr nicht nur im Proberaum gemacht habe, aber auch privat mit nach Hause genommen habe und dann stundenlang über ihre Rolle geredet habe. Und das war einfach zu viel. Man kann darüber nachdenken, was geschehen ist in dem Proberaum, aber man so Ruhe behalten dann.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das für die anderen Mitspielenden nicht so einfach ist.
Weiß ich nicht.
Zu wissen, dass sie das da zu Hause nochmal alles richtig durchkommen.
Ja, aber die wissen das nicht. wir sind keine Leute, beide nicht sind wir Leute, die kennen über Sachen reden. Over solche Sachen reden. Wir reden gerne über Sachen, aber nicht solche Sachen.
Und wie haben Sie dann einen Weg gefunden? Haben Sie sich erzogen?
Ich habe mich selber erzogen, ja. Elsie brauchte das nicht, weil die hat von sich selbst schon viel Stil. Das habe ich alles lernen müssen in meinem Leben, aber ich habe es gelernt, ja.
Was gehört denn für Sie zu einem guten Probenklima?
Dass jedermann, dass jede Idee, ob es von einer Regieassistentin kommt oder von einem wichtigen Schauspieler oder von dem Pförtner, jedes Idee soll man zuhören. Und mit jedes Idee muss man etwas, auch etwas tun. Also ich bin ich glaube wirklich, dass ich sagen darf, ich bin ein Demokrat, optimal, ja, wirklich bin ich. Ja. Mhm.
Ja. Die Schauspielerin Sandra Hüller, die ja zuletzt ihren Hamlet verkörpert hat, war eingeladen zum Berliner Theatertreffen. Die hat hier bei uns erzählt, dass sie sich in der Zusammenarbeit mit Ihnen besonders frei fühlt. Ja. Was ist das? Was geben Sie den Schauspielern, den Schauspielerinnen, damit das möglich ist? Es ist ja nicht damit getan, einfach zu sagen, mach mal.
Nein, aber ich weiß es auch wirklich nicht. Also ich habe natürlich studiert auf ein Stück, bevor ich anfange zu proben. Aber an dem Moment, dass ich probe, bin ich alles auch wieder vergessen. Und natürlich ist das irgendwo in meinem Kopf. Das ist Blödsinn zu sagen, dass ich da nichts mehr weiß. Aber ich versuche es jedenfalls zu vergessen und die anderen zuzuhören und das Beste von denen zu verlangen. Ich glaube, ich kann richtig gut zuhören. Also wenn jemand eine Idee hat, sage ich nicht schnell, nein, das ist nichts. Nein, dann höre ich erstmal zu. Und dann habe ich selber noch mal einige Fragen dazu. Und mit Sandra ist natürlich, ja, das ist wirklich sehr speziell. Ich habe mit ihr schon in München gearbeitet, schon für Jahre. Arbeiten wir schon zusammen und ich hoffe und ich denke auch, dass das auch immer bleibt zwischen uns beiden, weil wir inspirieren einander.
Dass das also immer bleibt, sagen Sie?
Ja, hoffe ich. Ja.
Schön.
Ja.
Johann Simons hat seit Ende der 70er Jahre in verschiedensten Theatergruppen und Kollektiven gearbeitet. Das war die große Gründerzeit der freien Szene. Das Theater hat sich neue Räume erobert in leerstehenden Fabriken, in Kirchen, in Scheunen, in Ställen. Vermissen Sie, Herr Simons, das Tingeln übers Land?
Ja, vermisse ich schon. Ja. Zum Beispiel für mich war die Ruhrtriennale wirklich ein Cadeau.
Ein Geschenk,
ja. Weil dann hatte ich wieder Räume zur Verfügung, wo ich selber damals auch mit Gerrit Mortier so auch Räume gesucht habe, weil ich konnte Gerrit Mortier. Und das war der erste Intendant der Ruhrtriennale und die hat mich dann eingeladen, weil der wusste.
Gérard Mortier, sage ich für unsere Hörerinnen
ja,
und Hörer.
Mhm. Gérard Mortier, ja, er hat eigentlich Gerrit Mortier, hoor. Aber was ist ein Flamand.
Aha.
Aber die sagen natürlich sehr chic, Gérard Mortier. Also, Gérard Mortier, wie? Mit dem bin ich dann gereist so durch das Ruhrgebiet auf der Suche nach leerstehenden Hallen, weil der konnte mich von Hollandia, das war meine Truppe damals, hatte schon viel von uns gesehen, war ein großer Fan von mir. Und das war immer am Ort. Ich bin in 85 habe ich Hollandia gegründet und da hatte ich die Idee, Theater machen für Leute, die nie oder niemals ins Theater kommen. Und die Idee war auch, dass ich nie in der Stadt kommen möchte von mich selbst. Und unsere Gruppe wollte das auch nicht, dass wir immer am Ort spielten. Und wir dachten, naja, wie kommen wir dann am Publikum? Naja, dann gab es natürlich Publikum aus die Dörfer, wo wir spielten. Aber wir waren innerhalb, wirklich, innerhalb ein halbes Jahr waren wir richtig en vogue, glaube ich, heißt das. Also die Grachtengordel in Amsterdam, das ist das reiche kulturelle Teil der Niederlande, kamen alle zu Hollandia, hatten eine Reise von einer Stunde, um bei uns sich Vorstellungen anzugucken, weil, ich gebe ein Beispiel, es gibt ein Stück von Herbert Achterenbusch, das heißt Gust, und in Gust stirbt seine zweite Frau während dem Stück, und am Ende des Stückes schiebt er ein Gebiss in ihren Mund, bevor sie stirbt. Und dann stirbt sie, und dann habe ich Leute gefragt, also Leute aus Amsterdam, also Leute, die wirklich jeden Tag eine Vorstellung oder eine Ausstellung sahen, hohe Jobs haben beim Bank oder weiß ich, egal was, habe ich gefragt, sag mal, was ist für Sie das beste Moment dieser Vorstellung? Und haben die gesagt, naja, der Moment, dass der Bauer das Gebiss in den Mund der Frau stoppt, kurz bevor sie stirbt. Habe ich gefragt, warum? Naja, das ist Kunst. Und dann habe ich den nächsten Tag den Bauer gefragt, sag mal, was ist für dich das beste Moment? Und dann hat er gesagt, naja, das Einschieben, das Gebiss in diesen Mund von dieser Frau. Habe ich gesagt, warum denn? Naja, das ist Realität. Also das ist, wo ich mich wirklich immer versuche, wenn meine Arbeit gut ist, hat er diese beide Seiten.
Was versuchen Sie von diesen Erfahrungen in die großen Theaterinstitutionen, in die der Bauer nun eher nicht kommt, einzubringen?
In die große Theater? Ja, eine Rauheit, glaube ich, eine Körperlichkeit in meine, eine Ehrlichkeit, eine Witz in meine Inszenierungen, die haben alle zu tun mit meiner damals, meiner Zeit, mit Hollandia. Das sieht man meiner Arbeit noch immer an. Sandra Hüller ist jemand, die hat das alles. Weil, warum ist Sandra Hüller so eine gute Schauspielerin? Weil sie sich leistet, alles zu denken, was sie denken kann. Wenn man sagt, Schauspiel ist die Kunst des Moments, dann muss es so sein, am Moment, dass ich auf die Bühne stehe, muss ich die Leute den Eindruck geben, auch wenn es zum 100. Mal ist, dass es zum ersten Mal ist für diese Leute. Dafür muss man in seinem Kopf tausende von Gedanken haben. Und das ist etwas, was ich speziell, auch mit anderen Schauspielern von Hollandia, habe ich so einen Stil allmählich durch den Jahren hin entwickelt. Deswegen sagt Sandra auch, ich bin, wenn Johann Regie führt, fühle ich mich frei.
Ja. Sie wollen in Bochum aus dem Schauspielhaus ein Haus der Kulturen machen. Mhm. Wie sieht diese Neuausrichtung aus?
Ich habe natürlich viele Nationalitäten in meinem Ensemble. Ich glaube 11. Und zum Beispiel, ich gebe immer dieses Beispiel, bei Hamlet gibt es Gertrud, die Königin. Das wird bei uns gespielt von Mercy Dorcas. Und die ist eine Frau, groß, schwarz, 35, von Kenia. Das ist die Mutter von Sandra Hüller. Sandra Hüller ist über 35.
Und spielt in Hamlet.
Also, weil Theater ist ein Feld von Ideen, anders dan Film. In Theater kann man, deswegen ist für mich ein sehr modernes Medium, kann man sich alles eigentlich leisten. Jemand, der stirbt auf der Bühne, kann 2 Sekunden später wieder aufstehen. Das geht in den Film nicht, in Theater geht das. Und
man kann diese ganzen Identitätsdebatten, die wir gerade führen, in ein Bild gießen.
Ja, wenn es ein Ort gibt, wo man diese Debatte führen kann, ist das Theater, das ist dafür geeignet.
Mhm. Wie wird das aufgenommen von der Bochumer Stadtgesellschaft?
Ja, gut, hoffe ich. Nein, ja, zum Teil natürlich gut, aber es gibt natürlich auch Leute, die Schwierigkeiten damit haben. Aber das sind nicht unbedingt sehr viele. Also es gibt mehr Leute, die lieben das Schauspiel aus Bochum, wie es jetzt ist, dann Leute, die es hassen.
Das war in München vermutlich ganz ähnlich, als Sie die Kammerspiele geleitet haben, also dieses traditionelle Stadttheater mehr und mehr zu einem europäischen Theater machen wollten, Tanz dazu genommen haben, Performance. Aber in den 5 Jahren gab es 7 Einladungen zum Berliner Theatertreffen.
Ja, 7. 7? Mein Gott. Oh, viel, ne? 7. Wow. Ja, das war wahr, ja. Einmal waren 3 drin. Oder, 3, glaube ich. Mein Gott, viele. Ja.
Vergleichen können Sie ja auch die Arbeit in Deutschland mit der in den Niederlanden. Sie sind in den Theatern in Gent und Rotterdam, also in den Niederlanden, in Belgien, eng verbunden, waren ja auch Intendant am NT Gent.
Gent, ja, genau.
Hat das Theater hier wie dort einen ähnlichen Stellenwert?
Nein. Deutschland viel größere Stellenwert. Kann man unmöglich vergleichen. Ich meine, die Deutschen schimpfen dann immer auf die Kritiker, Kritikerinnen. Aber die Kritiken sind hier auch richtig lang. Also die sind seriös. Und in den Niederlanden hat man die Wahl aus 5 Sternen, also so wie in England, in Amerika, hat man die Wahl auf 5 Sterne. Also wenn man Glück hat, hat man 5 Sterne. Auch Glück ist 4. Etwas schlechter ist 3 und schlecht ist 2 und ganz schlecht ist 1 Star. Also, mein Gott.
Es gibt nicht so eine tiefe Auseinandersetzung.
Das gibt es nicht, ja? In Deutschland. Nein, es gibt keine tiefe Auseinandersetzung. Überhaupt nicht.
Ist das auch mit ein Grund, warum Sie so gerne in Deutschland arbeiten?
Ja, absolut. Absolut. Ich meine, Deutschland hat natürlich auch seine Probleme. Ich meine, ich habe die Leitung dann gehabt, in München war ich Intendant. Das Beispiel ist, dann gibt es ein Problem. In Deutschland ist ein Problem innerhalb 10 Minuten ein großes Problem, innerhalb einer Viertelstunde eine Krise. Nach 20 Minuten ist es dann eine Katastrophe, also ist es noch schlimmer als eine Krise. Und dann habe ich gesagt, aber Leute, bitte, das Wort Katastrophe kann man doch nicht benutzen, das geht doch nicht. Katastrophe, das ist dritte Welt-Rhetorik. Und das war ein Geschäft, glaube ich, mit über 300 Leuten, ja, oder ein Kunsthaus, oder wie nennt man das, Kammerspiele. Da habe ich das Wort, glaub mir, Katastrophe, nie wieder gehört.
Naja.
Also, das ist richtig deutsch. Also, alle werden instruiert, hey Leute, bitte, das Wort Katastrophe nie wieder benutzen. Unser Intendant wird verrückt.
Johann Simons, was vermissen Sie aus den Niederlanden, wenn Sie in Deutschland sind? Und umgekehrt, was vermissen Sie aus Deutschland, wenn Sie in den Niederlanden sind?
In den Niederlanden liebe ich die flache Länder, also das Wasser. Und was ich auch vermisse, ist die Offenheit der Holländer. Das meine ich auch in die Architektur. Ne? Wenn man in Amsterdam zum Beispiel, oder Rotterdam hat das auch, alle Fenster sind abends auch offen. Mhm. Also man kann ruhig hereingucken, wie das Haus eingerichtet ist, wie die Leute da hin und her laufen. Das finde ich. Manche Leute sagen, ja, die Holländer zeigen gerne, wie reich sie sind. Das ist es nicht. Es ist einfach die Gardinen offen. Ja, dann hat man noch immer einen Zugang zu der Straße. Also das mag ich sehr an die Holländer. Das ist auch diese Offenheit, das ist auch deren Mentalität. Das kann ich in Deutschland manchmal vermissen, weil hier sind die abends die Rollladen alle zu. Also das sieht richtig, für mich jedenfalls, spooky aus. Und was ich in den Niederlanden vermisse, ist die Seriosität, die der Deutsche wie Kunst wahrgenommen wird und die Höflichkeit der Deutschen.
Tatsächlich? Deutsche
sind im Vergleich zu Holländer sind ziemlich bot und Deutsche sind höflich. Ja, finde ich schon. Ja. Vielleicht in Berlin nicht, aber ich bin nicht in Berlin. Sie sind in Berlin.
Okay, Johann Simons, ich verabschiede mich dann jetzt auch ganz höflich.
Ja, bitte.
Bleiben Sie gesund, bleiben Sie spielfreudig.
Ja, Sie auch. Ja.
Und ich danke sehr fürs Gespräch.
Ja, danke.